Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Wie wäre es, wenn künftig Ihr Elektroauto das eigene Zuhause mit Strom versorgen könnte? Geht nicht? Geht wohl. Sofern eine Solaranlage vorhanden ist, kann der Autoakku tagsüber überschüssigen Solarstrom speichern und abends nach Sonnenuntergang wieder für den Haushalt zur Verfügung stellen. Vehicle to Home nennt man diese Form des bidirektionalen Ladens. Und bei den derzeitigen Batteriekapazitäten von E-Autos ließe sich beispielsweise ein Einfamilienhaus auf diese Weise mehrere Tage lang mit Strom versorgen. Doch wie weit ist hier die Entwicklung wirklich? Was sind Vor- und Nachteile dieses Verfahrens? Und ist das, was möglich ist, eigentlich auch schon erlaubt? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche über diese Fragen jetzt mit Timo Kern, Leiter Energiesystem und Märkte bei der Forschungsstelle für Energiewirtschaft FFE in München. Hallo Timo.
Hallo Tobias, freut mich sehr hier zu sein.
Wir haben ja in diesem Podcast schon häufiger uns mit bidirektionalem Laden beschäftigt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wohin der Strom aus dem Vehikel, also aus dem Fahrzeug, überall hinfließen kann. Vielleicht kannst du diese verschiedenen Optionen für uns nochmal kurz sortieren.
Genau. Grundsätzlich unterscheidet man da drei verschiedene Gruppen. Wir haben zum einen die Vehicle-to-Home-Gruppe, die Vehicle-to-Building-Gruppe und die Vehicle-to-Grid-Gruppe. Das sind im Prinzip ja Überkategorien, Übergruppen, die dann verschiedene Use Cases, verschiedene Anwendungsfälle beinhalten. Vehicle-to-Home beinhaltet zum Beispiel die PV-Eigenverbrauchsoptimierung, das ist ein sehr prominenter Use Case, oder auch das tarifoptimierte Laden und Entladen. Vehicle-to-Building schließt dann noch die Spitzenlastkappung zum Beispiel ein. Und Vehicle-to-Grid hat eine Fülle von Use Cases mit Markt- bzw. Netzbezug. Das schließt zum Beispiel die Bereitstellung von Primärregelleistung mit ein, die Bereitstellung von Redispatch oder anderen Systemdienstleistungen, also zum Beispiel Blindleistungsbereitstellung auch perspektivisch, oder dann das Handeln am Strommarkt, das ist da wahrscheinlich der prominenteste Use Case, also das Handeln am Spotmarkt, das heißt, ich kaufe zu günstigen Preisen und verkaufe zu teuren Preisen.
Mhm. Immer wenn ich zum Thema bidirektionalen Laden was höre, dann heißt es eigentlich meistens, es geht noch nicht oder man darf es noch nicht oder so. Also bei Vehicle to Grid sind wir, glaube ich, auf jeden Fall noch nicht so weit, richtig?
Genau, würde ich zustimmen.
Aber bei Vehicle to Home offensichtlich schon, sonst würden wir dieses Thema heute nicht im Podcast behandeln. Ist das so und warum gibt es diesen Unterschied?
Ja, Vehicle-to-Home wird, glaube ich, auch oft so ein bisschen als der Türöffner zum bidirektionalen Laden bezeichnet. Mhm. Man könnte eigentlich Vehicle-to-Home und Vehicle-to-Building da zusammenfassen, denn diese Use-Cases beziehen sich auf Behind-the-Meter-Anwendungen. Das bedeutet, wir sind hinter dem Zähler, also speisen aus unserem Fahrzeug nur zurück in den Haushalt oder in das Unternehmen. Mhm. Bei Vehicle-to-Grid ist es so, dass wir über den Zähler hinausgehend, also eine Front-of-the-Meter-Anwendung, in das Netz zurückspeisen. Und da haben wir oft sehr viel größere Komplexitäten letztendlich beim Betrieb des Use Cases oder auch regulatorische Fragestellungen, die da auftreten, die wir bei Vehicle-to-Home nicht haben. Deswegen ist Vehicle-to-Home grundsätzlich einfacher umsetzbar und bietet auch heute eigentlich schon ganz gute Erlöspotenziale für den Nutzer und die Nutzerin.
Ich habe ja vorhin in der Einleitung kurz zusammengefasst, was eigentlich Vehicle to Home sein könnte. Wobei ich glaube, ein kleiner Fehler war da drin. Da hieß es, wenn man eine Solaranlage hat, kann man den Überschussstrom da hinein speichern. Man könnte aber genauso gut auch aus dem Netz Strom im Auto speichern und dann abends verwenden, oder?
Ganz genau. Ja, das ist der Use Case tarifoptimiertes Laden-Entladen, nennen wir den immer. Mhm. Das bedeutet, wenn wir vom Energieversorger einen dynamischen Tarif haben, wie es ja auch zunehmend kommt jetzt, das heißt, wir haben verschiedene Zeiten, wo wir günstigere Strompreise haben vom Energieversorger und Zeiten, wo wir teurere Strompreise haben vom Energieversorger, dann können wir zu den günstigen Zeitpunkten Strom aus dem Netz in das Fahrzeug einspeichern. Und dann zu den Zeitpunkten, wo wir teurere Strompreise vom Energieversorger haben, aus dem Fahrzeug in den Haushalt zurückspeichern. Mhm. Ganz, ganz wichtig ist aber behind the meter, hinter dem Zähler. Wir speisen nur zurück in den Haushalt und nicht in das Netz. Ja. Da ist dann immer ein Unterschied.
Eine Frage, die ich dazu nochmal habe, ist, wie groß ist das Potenzial eigentlich wirklich? Weil die Voraussetzung ist ja, dass das Auto nicht das tut, wofür es hauptsächlich angeschafft wurde, nämlich rumfahren, sondern es muss zu Hause stehen und zwar sowohl beim Laden als auch beim Entladen. Ist das denn tatsächlich so häufig der Fall oder sind nicht die meisten Leute doch unterwegs und sind tagsüber eben gar nicht zu Hause?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Letztendlich muss man tatsächlich da immer den jeweiligen Nutzer und die Nutzerin sich anschauen. Grundsätzlich, wenn wir die gesamtdeutsche Fahrzeugflotte nehmen, dann haben wir unglaublich viele Fahrzeuge, die dann zum Beispiel auch als Zweitfahrzeug oder so genutzt werden, die auch sehr viel unter der Woche zu Hause rumstehen und damit für Vehicle-to-Home auf jeden Fall geeignet sind. Genauso aber auch selbst die Pendlerfahrzeuge, die halt tagsüber zur Arbeit pendeln, auch die können Vehicle-to-Home gut nutzen, einfach da sie da am Wochenende halt oft natürlich auch dann zu Hause verfügbar sind und da den Überschuss PV-Strom dann einspeichern können und abends, auch wenn sie nach der Arbeitszeit letztendlich wieder zu Hause sind, können sie natürlich auch den Haushalt im Prinzip mit Strom versorgen. Also grundsätzlich muss man sich immer den jeweiligen Nutzer und die Nutzerin anschauen, aber es sind sehr, sehr viele tatsächlich für den Use Case geeignet.
Wahrscheinlich bin ich einer der am besten geeignetsten und deswegen ist es für mich natürlich ein super interessantes Thema, weil ich bin selbstständig, ich arbeite zu Hause, ich habe eine Solaranlage und ich habe vor der Einfahrt oder in der Einfahrt ein Auto stehen, was eine Batteriekapazität von 78 Kilowattstunden hat. Ich habe ja einen Batteriespeicher auch im Keller und das Problem an Batteriespeichern, gerade für Solaranlagenbesitzer, ist ja, dass sie sich eigentlich am wenigsten von dem Ganzen amortisieren oder rechnen sozusagen. Müssten jetzt nicht die Batteriespeicherhersteller die absolute Krise bekommen, wenn es möglich wird, dass man Vehicle to Home nutzen kann? Weil wofür braucht man die denn dann noch?
Ja, kommt auch wieder ganz klar auf den Einzelfall an. Grundsätzlich würde ich sagen, definitiv ist es eine Konkurrenztechnologie, weil letztendlich die Funktion ist ja die gleiche. Also wir nutzen unser Fahrzeug als Zwischenspeicher genauso wie den Heimspeicher. Wir haben mit dem Fahrzeug aber halt eine viel, viel größere Batteriekapazität. Du hast es gerade angesprochen, 78 Kilowattstunden. Das hat keinen Heimspeicher. Das heißt, wir haben hier eigentlich mit dem Fahrzeug sogar größere Freiheitsgrade. Also es ist ganz klar eine Konkurrenztechnologie. Aber auch da kommt es wieder auf den Einzelfall an. Wenn wir zum Beispiel sehr, sehr große PV-Anlagen auf dem Dach haben, gibt es ja auch zunehmend PV-Anlagen auf dem Dach, die vielleicht größer als 10 kW Peak sind. Dann kann es sich auch lohnen, dass wir einen Heimspeicher und ein bidirektionales Fahrzeug gleichzeitig betreiben.
Und natürlich sind die Speicheranforderungen ja auch unterschiedlich. Also eigentlich ist aus meiner Sicht vielleicht der Fahrzeugakku überqualifiziert für diese Aufgabe, für den Heimbereich Strom zu speichern, oder?
Überqualifiziert würde ich jetzt da nicht sagen. Tatsächlich ist es halt eher sehr, sehr positiv ein zusätzlicher Freiheitsgrad, den ich hier habe. Wir hatten es gerade angesprochen, sind Pendler tatsächlich auch geeignet dafür? Und da kann es halt oft einfach ausreichen, wenn wir halt tatsächlich ein Wochenende voller Sonnenschein haben, dass wir unseren Akku halt voll geladen haben am Wochenende, sodass wir halt Montag, Dienstag, Mittwoch im Prinzip in den Morgen- und Abendstunden hier aus dem Fahrzeug tatsächlich auch trotzdem noch unseren Haushalt versorgen können. Also es bietet eigentlich im Gegenteil einfach eher einen sehr, sehr großen Freiheitsgrad für einen Use Case und ist hier sehr positiv, dieser große Akku des Fahrzeugs.
Mein amerikanisches Fahrzeug, was da in der Einfahrt steht, kann meines Wissens noch nicht Vehicle to Home. Wie sieht es denn überhaupt auf dieser Seite aus? Gibt es denn überhaupt schon ausreichend Fahrzeuge, die dafür ausgerüstet sind oder diese Funktion nutzen könnten?
Ja, das ist ja gerade tatsächlich bidirektionales Laden, Vehicle to Home, sehr prominent, würde ich sagen, in aller Munde. Viele Fahrzeughersteller, Wallbox-Hersteller, die hier Ankündigungen gemacht haben. Aber tatsächlich sieht es noch relativ mau aus, würde ich sagen, wer das wirklich kann. Zum Beispiel VW hat das ja jetzt angekündigt, dass ab Ende 2022 einige Modelle auf jeden Fall standardmäßig das bidirektionale Laden können sollen oder vielleicht auch ältere Fahrzeugmodelle per Software-Update nachgerüstet werden sozusagen, dass sie halt bidirektional fähig sind. Bei vielen anderen Automobilherstellern ist es aber tatsächlich so, dass halt bisher Ankündigungen gemacht wurden, wir jetzt aber wirklich den Start der Technologie erst jetzt übernächstes Jahr sehen werden. Also der große Hochlauf beginnt da auf jeden Fall erst noch.
Genau, das wäre noch die Frage gewesen, bis wann siehst du dieses Vehicle to Home tatsächlich einigermaßen flächendeckend, also sofern man von flächendeckend reden kann bei der Verbreitung von E-Autos in Deutschland?
Also ich bin mir sehr sicher, dass das jetzt starten wird, weil tatsächlich aufgezeigt wurde, dass das zum einen ökonomisch halt sehr interessant sein kann für den Nutzer. Es kann ökologisch letztendlich sehr interessant sein. Wir haben halt diesen diese Batteriekapazität in unserem Fahrzeug, sodass es halt ökologisch zum Beispiel natürlich auch Vorteile gegenüber einem Heimspeicher bieten kann, dass wir keine zusätzliche Batteriekapazität hier integrieren müssen. Es ist regulatorisch sehr gut machbar und es bietet einfach eine sehr, sehr schöne User-Story auch. Also den eigenen PV-Strom im Fahrzeug zwischenzuspeichern, um den Haushalt hier zu versorgen. Das heißt, ich glaube, wir haben hier sehr, sehr viele positive Komponenten. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass das jetzt dieses nächstes Jahr wirklich auch starten wird und dann standardmäßig wahrscheinlich von den Fahrzeugherstellern auch angeboten wird und genauso die bidirektionalen Wallboxen hier dann auch diesen Hochlauf erfahren werden.
Jetzt spielen ja die Fahrzeughersteller schon auch eine entscheidende Rolle in dieser ganzen Geschichte und mein Eindruck war immer, dass die gar nicht so wild drauf waren, weil wir haben ja auch Zyklen bei einer Fahrzeugbatterie und Beanspruchung und dadurch entzieht sich das ja auch ein bisschen der Kontrolle durch die Fahrzeughersteller. Das könnte doch auch ja Probleme mit der Garantie oder andere Probleme mit dem Hersteller dann geben, und sodass die gar nicht so begeistert sind.
Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz spannende und noch offene Frage, wie das letztendlich bei den Fahrzeugherstellern aussehen wird. Ob Bidirektionalität grundsätzlich standardmäßig angeboten wird, ob das eine Premium-Ausstattung ist oder wie das von Fahrzeugherstellerseite aussehen wird. VW hat meines Wissens ja zum Beispiel für diese Modelle, die bidirektionales Laden jetzt können sollen, vorgegeben, dass maximal 10.000 Kilowattstunden entladen werden dürfen. 10.000 Kilowattstunden oder 4.000 Betriebsstunden. Und danach wird die Funktionalität des bidirektionalen Ladens sozusagen abgeschaltet. Das heißt, wir haben hier eine Limitierung. Und wenn wir jetzt mal 10.000 Kilowattstunden zurückspeisen, nehmen über zum Beispiel 10 Jahre, das wäre 1.000 Kilowattstunden, wären 20 Vollzyklen bei einer 50 Kilowattstunden Batterie zum Beispiel. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber auch hier ist Vehicle-to-Home gegenüber vielen Vehicle-to-Grid-Use-Cases hat es sehr, sehr positive Eigenschaften, einfach dadurch, dass wir oft nicht so viele Zyklen fahren. Also wir haben in unseren Simulationen das ausgewertet. Du hast es auch schon angesprochen, die Batteriekapazität ist eigentlich sehr, sehr gut dimensioniert, um den Haushalt einige Tage wirklich zu versorgen. Das heißt, wir fahren tatsächlich gar nicht so viele Vollzyklen. Also in den Simulationen hatten wir oft 15 bis 20 zusätzliche Vollzyklen, was dann eigentlich genau hier auch reinpassen würde und es damit trotzdem ermöglichen würde, diesen Use Case zu betreiben.
Du sprichst gerade Simulationen an, da kommen wir später nochmal dazu. Also auch, wie das schon getestet oder welche Use Cases es da gibt. Aber vielleicht nochmal, wir umrunden gerade mal so die ganzen Voraussetzungen oder wer da alles beteiligt ist an diesem Vehicle to Home. Du hattest vorhin Wallboxen genannt, genau. Also das wäre so noch die Frage, wir brauchen ein Auto, es muss irgendwo der Strom in den Akku kommen und dann, was braucht man noch an technischen Geräten? Wallboxen hast du genannt. Wofür? Smart Meter? Und was ist alles noch nötig, damit das funktioniert auf Seiten des Hausbesitzers in dem Fall?
Genau, wir brauchen definitiv eine bidirektionale Wallbox. Und da geht es ja zumindest bei den großen deutschen Automobilherstellern in die Richtung DC-Wallbox. Das heißt, wir haben in unserer Wallbox den Wechselrichter, der letztendlich aus dem DC-Strom aus dem Fahrzeug Wechselstrom im Prinzip erzeugt. Und diese Wallboxen, die gibt es quasi noch nicht auf dem Markt oder wirklich nur in einzelnen Stückzahlen quasi. Und diese werden jetzt erst diesen Markthochlauf erfahren und deswegen sind die aktuell noch unglaublich teuer. Also ich glaube, die einzige bidirektionale Wallbox, die ich mal mit einem Preisschild gesehen habe, war eine Wallbox von Kazaa, die, glaube ich, 6.000, 7.000 Euro gekostet hat. Und das sind natürlich viel zu große Investitionskosten. Aber da haben wir auch in unseren Forschungsarbeiten in den letzten Jahren im Forschungsprojekt bidirektionales Lademanagement, wo wir Kostal als Wallbox-Hersteller auch dabei hatten, haben wir Kostenprojektionen für die Wallbox auch aufgestellt, also mit verschiedensten Experten da, verschiedensten Industrieexperten. Und da werden wir eine ganz, ganz starke Kostendegression sehen, auf jeden Fall.
Wenn du gerade die Wirtschaftlichkeit ansprichst, also ich habe jetzt noch von vorhin in Erinnerung, dass möglicherweise sogar die Entladekapazität begrenzt wird. Dann haben wir Investitionen für eine Wallbox, da kommen jetzt 6.000 Euro ins Spiel. Also zum momentanen Zeitpunkt wäre das noch nicht wirklich wirtschaftlich, oder? Also ich meine, wo sind sozusagen die Benefits auch wirtschaftlicher Art für den Akteur und wo die Ausgaben und wie verhält sich das nach euren Berechnungen und Studien?
Genau, also mit 6.000 Euro Investitionskosten für eine Wallbox wäre es in den allermeisten Fällen nicht wirtschaftlich. Aber wie gesagt, das sind einzelne Stückzahlen, die da verkauft werden. Und sobald wir da irgendwie so eine massenfähige Lösung haben, haben wir direkt wahrscheinlich eine Kostendegression um ja, mindestens die Hälfte. Und dann geht es halt eher in die Richtung vielleicht 1.000 bis 1.500 Euro für die Wallbox, wenn wir Richtung 2025, 2030 schauen. Mhm. Und dann müssen wir uns natürlich die andere Seite gegenüber den Mehrkosten anschauen. Das sind die Erlöse, also das, was ich letztendlich damit verdienen kann. Da hatte ich schon angesprochen, haben wir viele Simulationen gefahren und da in den Forschungsprojekten wurden wir auch von den Industriepartnern immer gefragt, ja, gib doch bitte mal eine Zahl aus, was kann letztendlich der Nutzer, die Nutzerin damit verdienen? Und unsere Aussage war eigentlich bei allen Use Cases des bidirektionalen Ladens war da erstmal, es ist extrem sensitiv. Wir müssen uns wirklich jeden Nutzer, jede Nutzerin genauer anschauen oder können halt herausstellen natürlich, was sind die wichtigsten Einflussfaktoren und für wen lohnt es sich tendenziell. Mhm. Wenn wir uns da den Use Case Vehicle to Home PV Eigenverbrauchsoptimierung anschauen, dann basiert dieser Use Case ja darauf, dass ich meinen PV-Strom nutze im Haushalt oder verstärkt nutzen kann und dadurch weniger Strom aus dem Netz beziehen muss. Mhm. Und der wichtigste Einflussfaktor, der die Wirtschaftlichkeit hier bestimmt, ist eigentlich der Spread zwischen dem Strompreis aus dem Netz und der PV-Einspeisevergütung, die ich bekommen würde. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel 30 Cent für Strom aus dem Netz bezahlen würde, wie ich sag mal vor ein, zwei genau. Jahren. Inzwischen genau. ist es ja auch deutlich teurer geworden.
52 haben wir, glaube ja, ich, gerade hier.
Genau. und dann halt eine PV-Einspeisevergütung hätte von vielleicht 9 Cent die Kilowattstunde, dann ist das eben der Spread, den ich immer halt pro Kilowattstunde jetzt abzüglich Lade-Entladeverlusten, die ich gegebenenfalls dann noch habe, die ich dann verdienen würde. Und je größer dieser Spread ist, desto mehr kann ich da verdienen. Mhm. Hast es gerade angesprochen, inzwischen der Strompreis deutlich höher. Da kann man auch ganz klar sagen, Energiepreiskrise ist für diesen Use Case sehr positiv, sag ich mal. Also wir können auf jeden Fall deutlich mehr damit erlösen, deutlich mehr Kosten, Stromkosten uns hier einsparen. Das heißt, der Use Case wird eigentlich immer oder ist jetzt deutlich attraktiver geworden, auf jeden Fall.
Du hast ja vorhin noch einmal zum Technischen zurück von der Wallbox gesprochen mit dem Wechselrichter. Also wie viel kann ich denn da dann aus der Batterie ziehen? Weil ich glaube, im Moment gibt es schon Autos, da kann man so ein bisschen was dranhängen so. Aber ich weiß nicht, ob es für den kompletten Haushalt reicht, wenn dann auch noch der Backofen angeht und jemand noch den Staubsauger anstellt. Ist das denkbar, dass das dann alles komplett übernommen wird?
Das ist sehr, sehr gut denkbar. Also die meisten DC-Wallboxen gehen, glaube ich, in die Richtung 11 kW. Und das ist tatsächlich, wir hatten das vorhin auch schon angesprochen, ist die Batteriekapazität überdimensioniert. Also eine Entladeleistung von 11 kW, die brauchen wir für den Haushalt so gut wie nie. Da hatten wir auch tatsächlich das mal variiert in Simulationen. Auch wenn wir eine Entladeleistung von 4, 5, 6 kW nur hätten, würde das in den allermeisten Zeitpunkten ausreichen, um diesen Use Case PV-Eigenverbrauchsoptimierung gut zu fahren.
Habt ihr in diesen Studien oder Use Cases auch geschaut, wie man das regulieren kann, dass derjenige, der dann dieses Auto hat, trotzdem noch auch fahren kann, wenn er will, vielleicht auch mal spontan, also dass dann nicht plötzlich sein Auto leer ist, weil eigentlich hat er sich ja angeschafft, um damit durch die Gegend zu fahren.
Genau, das sind auch ganz, ganz wichtige Einschränkungen, die wir letztendlich in den Simulationen auf jeden Fall immer hinterlegen. Das ist das Nutzerverhalten. Da haben wir zum Beispiel so etwas wie ein Sicherheits-SOC, den wir vorgeben. Das ist eigentlich so da unterstellen wir quasi, dass man halt immer irgendwie kurze Fahrten auf jeden Fall noch machen möchte. Das ist dann so ein Sicherheits-SOC von 20-30%, der zum Beispiel mindestens halt in der Batterie enthalten sein muss. Genauso gibt es dann einen gewünschten Abfahrts-SOC, der zum Beispiel dann bei 70-80% parametriert wird. Ein ganz, ganz anderer wichtiger Einflussfaktor noch auf die Wirtschaftlichkeit ist dann natürlich das Nutzerverhalten, die Ansteckwahrscheinlichkeit steckt der Nutzer, die Nutzerin überhaupt das Fahrzeug an. Mhm. Und das ist ein super, super wichtiger Punkt, der letztendlich auch angereizt werden muss. Also den Nutzern muss da, glaube ich, erklärt werden, wie funktioniert dieser Use Case und wann kann dieser Use Case betrieben werden. Und der kann natürlich nur betrieben werden, wenn das Fahrzeug auch angesteckt ist.
Habt ihr auch mal so eine Zahl, was meinetwegen günstigstenfalls so ein Vehicle to Home sparen kann, dass der Nutzer dann auch so ein bisschen Anreiz hat, das dann auch zu tun?
Genau, das kann dann durchaus bis einige 100 € pro Jahr, bis auch vielleicht 1.000 € pro Jahr gehen. Also wir hatten es gerade schon gesagt, der Spread zwischen Haushaltsstrompreis und PV-Einspeisevergütung ist sicherlich der wichtigste Einflussfaktor. Und dann haben wir noch viele andere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel dann die Größe der PV-Anlage. Je größer die PV-Anlage, desto attraktiver wird der Use Case. Zum Beispiel auch die Haushaltsstromlast ist wichtig. Wenn ich eine tendenziell größere Haushaltsstromlast habe, ist das auch positiv für den Use Case. Denn wenn ich zum Beispiel immer nur Haushaltslasten von ein paar hundert Watt habe, dann kann ich auch nicht effizient aus meinem Fahrzeug letztendlich das versorgen, weil ich ja auch Wirkungsgradverluste habe. Genau, und wenn ich größere Haushaltslasten habe, ist das dann hier zum Beispiel auch attraktiv für den Use Case. Also es gibt viele Einflussfaktoren wirklich, aber es kann dann auch hochgehen bis zum Beispiel 1.000 € pro Jahr. Genau, und die meisten Erlöspotenziale sind so bei ein paar 100 € pro Jahr, die wir hier erlösen können.
Letztlich wird ja der Eigenverbrauch gesteigert und dafür ist es notwendig, dass es einen Eigenverbrauch gibt. Ne?
Genau. Genau.
Ganz so platt gesagt. Genau. Vielleicht zum Schluss nochmal so ein Blick Deutschland, Europa, die Welt. Gibt es denn da Unterschiede? Gibt es schon andere Länder, wo das vielleicht schon weiter ist? Habt ihr da Erfahrungen?
Also unser Schwerpunkt in unseren Forschungsarbeiten ist tatsächlich immer Europa, Deutschland und Europa. Und meines Wissens nach gibt es da in Europa jetzt keine anderen Länder, die grundsätzlich viel, viel weiter sind bei der Technologie. Mir ist es aus Asien bekannt, aus Japan, glaube ich zum Beispiel insbesondere, dass das Thema Notstromversorgung da viel, viel wichtiger ist als in Europa oder in Deutschland, wo wir eine sehr, sehr hohe Versorgungssicherheit haben. Also in anderen Ländern, wo wir einfach öfter mal Stromausfälle haben, kann das natürlich auch ein super attraktiver Use Case sein, dass ich mit meinem Fahrzeug bei einem Stromausfall den Haushalt zum Beispiel versorgen kann. Also da ist, glaube ich, sind solche Themen auf jeden Fall weiter. Aber dass grundsätzlich flächenmäßig irgendwie Vehicle to Home oder zum Beispiel auch der Handel am Strommarkt durchgeführt wird, ist mir da nicht bekannt.
Vielleicht die letzte Frage geht noch ein bisschen in Richtung, ist bidirektionales Laden in Deutschland politisch gewollt? Ich formuliere es mal anders. Wenn wir drei Stellschrauben haben, den technischen Fortschritt, die Wirtschaftlichkeit oder die Regulatorik, also vielleicht der politische Beitrag, an welcher Stellschraube, glaubst du, muss man am meisten noch drehen, damit wir da Vehicle to Home wirklich einen Hochlauf kriegen?
Ja, würde ich, glaube ich, ganz klar für die Regulatorik plädieren. Technisch ist es, glaube ich, sehr gut machbar. Da hatten wir jetzt tatsächlich einige Forschungsprojekte in Deutschland, die das auch gezeigt haben, ist es technisch umsetzbar. Wirtschaftlich, gerade aktuell, hatten wir gerade auch schon angesprochen, im Zuge der Energiepreiskrise, ist nicht nur Vehicle to Home, sondern viele andere Use Cases auch deutlich attraktiver geworden. Zum Beispiel der Handel am Strommarkt, wo wir diese großen Preisspreads haben, jetzt aktuell. Und da wir auch sehr, sehr wirtschaftlich handeln können, genauso die Bereitstellung von Regelleistungen ist auch viel wirtschaftlicher geworden. Also Wirtschaftlichkeit ist aktuell definitiv auch gegeben. Und bei der Regulatorik ist es halt so, dass das wirklich in den letzten ein, zwei Jahren auch ja sehr prominent in der Politik immer angesprochen wurde und jetzt auch in ersten Gesetzen letztendlich verortet wurde, wie hier aber an verschiedenen Stellen halt noch einiges tun müssen. Und das ist zum Beispiel halt bei Prozessen, also zum Beispiel so bei der Bereitstellung von Regelleistungen, gibt es so einen Präqualifikationsprozess, ob eine Anlage geeignet ist. Und da muss halt für so kleinere, dezentrale, bidirektionale Elektrofahrzeuge müssen da halt standardmäßige Prozesse etabliert werden. Genauso das Thema Abgabenumlagen ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da ist es ja so, dass wir auf diesen zwischengespeicherten Strom in unserem bidirektionalen Elektrofahrzeug, also wenn wir jetzt am Markt handeln, da müssen wir halt Abgabenumlagen drauf bezahlen. Und das wird aktuell angegangen oder ist jetzt auch im letzten Jahr innerhalb eines Gesetzes angegangen worden. Hier ist es aber so, dass wir jetzt noch nicht so eine ganzheitliche Abgabenumlagenbefreiung haben für die bidirektionalen Elektrofahrzeuge. Nur einzelne kleinere Umlagen können befreit werden. Und das macht halt viele Use Cases sehr unwirtschaftlich. Und da muss auf jeden Fall noch etwas getan werden.
Verstehe. Ja, vielen Dank für diesen Einblick und diesen Ausblick, lieber Timo.
Gerne.
Und Sie, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, wenn Sie mehr Interesse noch an diesem Thema und natürlich an der FFE haben, finden Sie die natürlich auch online unter www.ffe.de. Und ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast wie immer gefallen und Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Weitere Informationen zu Vehicle to Home sowie die neuesten Innovationen und Trends der Mobilitätswende finden Sie auf der Power to Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität vom 14. bis 16. Juni 2023 in München. Infos zur Messe, Konferenz sowie aktuelle News finden Sie online unter www.powertodrive.de.